Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Das war gerade kurz komisch, weil der Button sich nicht verändert hat, aber dann kurz was angezeigt hat. Ich hoffe, ja, ich glaube, jetzt nehmen wir auf. Hallo Dennis.
Hallo Birte. Der Button braucht immer, das stört mich auch immer, der braucht immer so eine gute Sekunde, bevor sich was verändert. Ja.
Ja, und dann ist das kurz wieder zurückgeploppt auf Record und dann ging es wieder zurück. Das war ein bisschen komisch. Naja, gut.
Ja,
Ist, wie es
Studio-Link.
ist.
Es ist immer noch in der Beta und wird wahrscheinlich auch ewig in der Beta bleiben.
Ja, was hatte sich ja vor kurzem was verändert, ne? Also die
Ja.
Videofunktion sieht jetzt anders aus als noch vor einiger Zeit.
Ah, es stimmt. Naja. Und es ist unschlagbar günstig.
Ja, wir sprechen also, wir wollen heute über Nachhaltigkeit und Inner Development Goals in Schreibprozessen sprechen. Und es liegt daran, dass ich vor kurzem auf einem Netzwerktreffen war zu Scham und Menschenwürde. Das ist ja eins meiner großen und wichtigen Themen. Und fand das total, total, total spannend. Ich hatte einen Workshop bei Christiane Lüschenheimer, heißt sie. Warte, ich muss einmal nochmal gucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Genau, Christiane Lüschenheimer, die was über Organisationsentwicklung erzählt hat und Würde in der Arbeitswelt und die macht Organisationsentwicklung und so Beratung in Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit in Organisationen. Und ich habe ganz viel darüber nachgedacht, dann, was das eben auch mit Schreibprozessen zu tun haben kann. Und wir versuchen heute mal den Wurf der IDGs, die anzuwenden auf die Schreibprozesse. So.
Genau.
Genau.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt drauf, weil ich hatte diesen Workshop natürlich nicht. Deshalb bist du jetzt in der Position, mir da was drüber beizubringen und zu erzählen. Und ja, ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Die IDGs sind, genau, also es ist heute so ein bisschen laufendes Denken, würde ich sagen. Also ihr hört mir oder uns zusammen beim Denken zu. Und genau, also ich bin noch keine Expertin darin. Ich habe mich selber erst ein bisschen weiter eingelesen und eben diesen Workshop gehört. Und ich hatte mich tatsächlich schon mal letztes Jahr mit den Sustainable Development Goals beschäftigt und fand das Thema da schon ganz spannend. Ja, und damit fangen wir jetzt nämlich auch an, die Sustainable Development Goals, also die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, sind ja, kurze Erinnerung, kurze Einführung, 2015 entwickelt wurden und sollen bis 2030 erreicht werden. Und dazu gibt es regelmäßig Erhebungen dazu. Das sind 17 Ziele insgesamt. Und bei der Erhebung 2023, die rausgekommen ist, wurde halt festgestellt, dass wir das auf gar keinen Fall bis 2030 schaffen werden, wahrscheinlich eher so 20% erreichen werden bis dahin. Und daran anschließend wurden die Inner Development Goals entwickelt, weil die Theorie entstanden ist, dass wir, um Nachhaltigkeit zu erreichen, auch mit unserem Inneren arbeiten müssen dürfen, sozusagen. Also wenn wir nicht denken und fühlen, dass wir dahin wollen, dann werden wir da nicht hinwollen. Also ein bisschen die Idee, es geht nicht nur um, das ist jetzt das Ziel von oben herab, sondern es geht auch darum, mit Menschen daran zu arbeiten, warum sie das eigentlich erreichen wollen. Und es geht ein bisschen, ja, also auch so kann man intrinsische Motivation etablieren. Dafür ein bisschen kritisch und heikel, da würde ich selber gerne noch mehr darüber nachlesen, weil ich fand, da las es sich an manchen Stellen so ein bisschen zu liberal. Dieses, weißt du, wenn ich, schiebe ich das zu sehr auf die Menschen. Weißt du,
Du
was ich meine?
meinst im Gegensatz zu irgendwie Nationen, Regierungen, Unternehmen, ja.
Und dann zu sagen, ja, jetzt die Menschen müssen das halt selber erreichen wollen. Da kann halt die Gefahr bestehen, dass sich, dass wir Unternehmen und vor allem auch Regierungen ein bisschen aus der Pflicht nehmen. So.
Ja.
Ja.
Das genau, aber ist ja, genau, das ist ja wirklich bei diesen Sustainable Development Goals immer ein, ist ja auch immer eine Debatte, ist ja zum Beispiel auch, ich glaube, sehr, sehr bekannt und präsent bei der Klimaschutzdebatte, dass man ja immer sagt, okay, man soll sich im persönlichen Konsum und im persönlichen Verhalten soll man sich so gut wie es geht einschränken, aber dabei hat man halt irgendwie, wie ist das irgendwie, 80% aller Emissionen werden irgendwie von 11 Unternehmen oder so ausgeschüttet oder ich glaube, so extrem ist es nicht, aber so genau diese Verhältnismäßigkeit dabei.
Mhm. Jetzt ist ja meine Idee, Nachhaltigkeit und Schreibprozesse anzugucken. Wie würdest du denn sagen, also wie hängt das für dich miteinander zusammen?
Mhm. Also wenn wir mal auf diese Sustainable Development Goals schauen, übrigens, genau, wenn ihr jetzt das nicht vor Augen habt, was ich nachvollziehbar finde, weil das sind ja auch 17 Stück, genau, ihr findet zwei wichtige Links in den Shownotes, wo ihr jetzt draufklicken könnt, dann seht ihr quasi genau das, was wir jetzt auch gerade vor uns haben, zwei Websites dazu und ja, also zum Beispiel, allein eines der Ziele ist ja zum Beispiel hochwertige Bildung. Logischerweise. Das ist ja, das ist ganz nah verknüpft. Genau, das ist Ziel Nummer 4. Dann haben wir aber bei Ziel Nummer 5 Geschlechtergleichheit, was natürlich dann, wenn man in den Bereich denkt, dass man dann sagt, okay, Gender Studies beim Schreiben, also hier sind wir jetzt eher wieder beim wissenschaftlichen Schreiben, geschlechtergerechte Sprache, inkludierende Sprache geht in die Richtung.
Ich finde weniger, nicht nur, dass das was mit wissenschaftlichen Schreiben zu tun hat. Ich finde auch zum Beispiel, wenn du berufliches Schreiben anguckst,
klar, genau,
ist total wichtig, wie sprichst du wen an.
Mhm, genau, und ich meinte vor allem,
wie inklusiv bist du?
Genau, ich glaube, ich meinte vor allem so im Bereich so Genderforschung, da wäre
so,
quasi beim wissenschaftlichen Schreiben, genau. Ziel 10, weniger Ungleichheiten. Allein da, finde ich, sind man so drei dieser Goals, die wirklich schon sehr, sehr klar direkt mit dem Schreiben zu tun haben. Und mit quasi nachhaltigerem, besserem Schreiben, also besseren Schreibprodukten. Und je nachdem, was für Produkte geschrieben werden, können dann halt quasi damit dann auch wiederum die anderen Ziele adressiert werden, die so ein bisschen darüber hinausgehen, würde ich sagen.
Ich finde, dass zu Schreibprozessen auch andere von den Nachhaltigkeitszielen passen. Ich finde das, da sind ja auch, ist ja ganz an erster Stelle, also die sind jetzt nicht gewichtet anhand der Zahlen, ne? Das ist jetzt nicht, dass 1 besonders wichtig ist und 17 besonders unwichtig. Die sind einfach nur durchnummeriert, um sie besser zu benennen. Aber keine Armut oder auch kein Hunger ist ja sowas wie bestimmte Grundbedürfnisse, wenn die erfüllt sind, ist es mit Sicherheit leichter, bestimmte Schreibprozesse zu gehen.
Mhm, ja.
Und da sieht man auch total schön, finde ich, wie sehr die miteinander zusammenhängen, diese Nachhaltigkeitsziele, und dass es schwierig ist, besonders auf eins zu gucken. Und dennoch ist es natürlich irgendwie für Menschen wie uns liegt, das näher auf sowas zu gucken wie hochwertige Bildung. Also dass sich zum Beispiel auch Universitäten damit beschäftigen sollten, das Nachhaltigkeitsziel hochwertige Bildung zu erfüllen, ist, denke ich, einleuchtend.
Definitiv, so. Ja. Und da muss man dann auch nochmal sagen, also genau, was ich auch eben noch gesehen habe, Ziel 3, Gesundheit und Wohlergehen,
genau,
wo es ja eben auch um psychische Gesundheit, psychisches Wohlergehen geht, hat, finde ich, auch einen sehr, sehr direkten Einfluss, wie man schreibt, welche Anforderungen an das Schreiben gestellt werden in sämtlichen Kontexten, wie man Menschen Schreiben beibringt und so weiter und so fort. Also das hängt auch nochmal sehr stark zusammen, finde ich.
Da finde ich auch total spannend, das habe ich eben vorher schon mal zu dir gesagt, für mich ist ja gerade ein Ziel, was irgendwie zu mir spricht, ist das menschenwürdiges Arbeiten und Wirtschaftswachstum. Das zweite, da muss ich mich auch irgendwie mit anfreunden, Wirtschaftswachstum, aber menschenwürdige Arbeit. Ne, das finde ich hängt total eng auch mit Schreibprozessen zu tun. Wie gestalte ich den Schreibprozess auch selber und wie ist der für mich gestaltet, manchmal auch von außen? Ist das menschenwürdige Arbeit?
Ja.
Also wie viel Scham ist da auch mit drin in Schreibprozessen?
Ja, definitiv.
Und dann auch sowas natürlich, ne, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Also wie nachhaltig ist das, ist mein Schreibprozess? Das finde ich total spannend. Und das ist, ich habe dich ja gerade gefragt, ganz am Anfang, was denkst du, Nachhaltigkeit und Schreibprozesse? Da finde ich, gehört für mich auch sowas dazu, wie wenn ich mir etwas erarbeite, schreibend, bleibt es für mich. Also wenn ich mir schreibend ein Thema erarbeite, bleibt mir das länger im Kopf als etwas, was ich nur anhöre bei einem Vortrag, ne? Also ich finde, Schreiben kann dazu beitragen, dass Lernen nachhaltiger wird, beispielsweise.
Ja, definitiv.
Und so spielt für mich Nachhaltigkeit eine total wichtige Rolle in Schreibprozessen.
Genau. Ich glaube, so Schreibprozesse sorgen in allen Bereichen, in denen geschrieben wird, dass ein guter Schreibprozess Dinge nachhaltiger machen kann. Also es ist nicht nur beim Lernen, sondern halt eben auch beim Schreiben auf ein Produkt hin. Also so transparente Prozesse, transparente Regeln, gute Workflows, all das gehört irgendwie auch zum Schreiben dazu. Also letztlich kann Schreiben ja halt eben auch eine berufliche Tätigkeit sein, die gut von der Hand gehen soll, um einfach so ganz effizient in einer schnellen Zeit gute Ergebnisse zu produzieren. Und da ist dann auch die Sache, je nachhaltiger man es macht, umso besser.
Ja, ich habe auch gerade noch mal das Ziel 17 vor Augen, hier Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das ist ja auch ganz viel auch diese IDG, die inneren Development Goals, die eben dafür entwickelt wurden, um die SDGs besser zu erreichen, wurde entwickelt von einem Zusammenschluss von mehreren Non-Profit-Organisationen, die sich dann zusammengesetzt und gesagt haben, okay, wie können wir die SDGs besser erreichen? Und insofern sind die IDGs tatsächlich schon sind im Prinzip schon ein Weg, das Ziel 17, würde ich sagen, zu erreichen.
Ja.
Die Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, und bei den IDGs steht eben oben drin auch das Co-Creation zur Erreichung von Nachhaltigkeit weltweit essentiell ist. Also das ist weniger so, also ich lese es so, es geht weniger um ein Gegeneinander als mehr um ein Miteinander. Wie können wir gemeinsam eine nachhaltige Welt gestalten? Und das ist ja auch ein total schöner Gedanke, finde ich, bei Schreibprozessen, ne? Also wie können wir da mehr Co-Creation reinbringen?
Genau. Ja, eigentlich kaum was hinzuzufügen an der Stelle. Also so halt auch, genau, ich finde, würde aber auch sagen, die Wichtigkeit von Co-Creation, Collaboration, Cooperation, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt so kleine Unterschiede dazwischen, aber so idealerweise ist das gewollt, weil es hilft, weil dann da Schreiben ja ein Denkwerkzeug ist, wenn man gemeinsam an etwas schreibt, auch gemeinsam an etwas denkt, gemeinsam über etwas nachdenkt, gemeinsam an etwas arbeitet, damit aber kooperatives Schreiben, kollaboratives Schreiben funktionieren können, müssen halt eben gute Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.
Ja, die IDGs sind 5 Oberziele, die aus 23, insgesamt 23 Unter, Wegen, Zielen bestehen. Die 5 Oberziele, IDGs, ist 1 Sein, 2 Denken, 3 Beziehung, 4 Zusammenarbeit und 5 Handeln. Wir hatten in diesem Workshop und im Netzwerktreffen die spannende Aufgabe, dass wir uns eins der SDGs aussuchen und die dann in kleinen Coaching-Sessions miteinander einmal anhand der IDGs durchgehen. Und zwar auch so die Idee, wir könnten die IDGs als so Kreise legen. Ne? Das ist erst ein Bild übrigens. Sein ist sozusagen in der Mitte und dann ist jeder Kreis drumrum nach außen gehend, sozusagen. Die Idee ist, du erreichst jeden Schritt nacheinander und könntest das jetzt als Coaching-Workshop nutzen, diese Kreise auf dem Boden zu legen, zum Beispiel mit Seilen, und zu gucken, wo stehst du eigentlich gerade mit deinem Ziel. Und da fand ich das spannend, das eben mal auf den Schreibprozess zu übertragen und zu gucken, okay, wo stehe ich denn gerade eigentlich mit meinem Schreibprozess? Was muss ich als nächstes tun, um tatsächlich in eine Umsetzung zu kommen. Das klingt jetzt irgendwie so, als ob ich das als sehr linearen Prozess sehe. Sehe ich nicht. Ich glaube, das kann man auch immer neu, und Umsetzung ist ja auch immer mal was anderes. Also Umsetzung muss nicht zwangsläufig sein. Jetzt setze ich mir nur noch hin und schreibe runter, sondern, ne, wie wir das immer sagen, Schreiben ist ein Prozess, und es kann ja sein, dass mein nächstes Umsetzungsding ist, dass ich mit anderen Leuten reden darf darüber, oder dass ich mal wieder in die Recherche gehe oder so.
Ja.
Was Handeln letztlich ist, kann sehr unterschiedlich sein, und trotzdem finde ich das sehr spannend zu überlegen, auch mal vielleicht sogar großräumlich, wo stehe ich denn gerade mit meinem Projekt. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, gucken wir uns das an, ne? Da waren wir noch nicht on air, haben wir darüber gesprochen, gucken wir uns das jetzt an auf bezogen auf Schreibprozesse oder auf Schreibdidaktik heute. Könnte ja, auch sein, dass wir einfach gucken, Nachhaltigkeit in der Schreibdidaktik. Aber genau, wir haben uns auf den Schreibprozess geeinigt. Okay, also Sein ist die Pflege unseres Innenlebens und die Entwicklung und Vertiefung unserer Beziehung zu unseren Gedanken, Gefühlen und zu unserem Körper helfen uns, präsent, absichtsvoll und nicht reaktiv zu sein, wenn wir in Komplexität konfrontiert sind. Das passt ja wohl super zu Schreiben und Schreibprozessen.
Ja,
es geht definitiv. Also darum, den inneren Kompass zu finden. Und vielleicht, also wenn ich das angucke, habe ich so die Idee, es kann darum gehen, sich zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Also wofür ist dieses Schreibprojekt zum Beispiel wichtig?
Ja, das sind ja auch genau diese inneren Prozesse. Ich bin da total dran erinnert an diese kognitiven Prozesse beim Schreiben von Flaura und Hayes. Dieses so, die so in diesem Schaubild aufgezeichnet haben, was beim Schreiben eigentlich automatisch für Vorgänge in uns ablaufen. Und dann gibt's da so Sachen wie das Langzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis oder operative Gedächtnis. Es gibt so Dinge wie Einflussfaktoren von außen, aber es gibt eben auch genau diese Ebene der Selbstreflexion, dieses, wie motiviert ist man für das Schreiben, wie ist die eigene Haltung zum Schreiben gerade, wie ist die Haltung zu der Aufgabe, an der man gerade schreibt. Und ich finde, das ist eigentlich genau das, was hier so beschrieben wird.
Das ist Sein, ne?
Das ist das Sein. Das ist so der innere Kompass, Integrität, Authentizität, Offenheit und Lernbereitschaft. Das kann man ja alles anwenden auf das jeweilige Schreibprojekt. Weil man kann sich ja, das ist ja genau diese Sache, man kann halt eben, man kann sehr, sehr schlecht keine Meinung haben zu dem Schreiben, das man gerade macht. Also irgendeine Einschätzung dazu, ob es gerade gut läuft oder ob man das sinnvoll findet oder nicht sinnvoll findet, hat man halt.
Mhm. Genau. Selbsterkenntnis finde ich auch nochmal spannend. Gerade nicht nur und im Hier und Jetzt, also auch zu gucken mit diesen ganzen Entwicklungsprozessen, ne, deswegen auch immer hin zum Handeln. Also nicht, dass ich da bleibe im Sein und irgendwie mit diesen Sachen wie Selbsterkenntnis oder Gegenwärtigkeit kann ich ja auch in der Prokrastination verharren. Und das finde ich halt das Schöne an diesen IGGs. Der Gedanke ist ja, du kommst ins Handeln. Also du guckst wirklich dann Schritt für Schritt weiter.
Ja.
Nach außen. Das zweite ist Denken. Ich versuche das nochmal vorzulesen. Das Entwickeln unserer kognitiven Fähigkeiten, indem wir verschiedene Perspektiven einnehmen, Informationen bewerten und die Welt als ein zusammenhängendes Ganzes begreifen, ist eine wesentliche Voraussetzung für kluge Entscheidungen. Keine Frage. Genau, dazu gehört sowas wie kritisches Denken, Bewusstsein für Komplexität, perspektivische Fähigkeiten, Sinnstiftung und langfristige Orientierung und Vision. Und da finde ich nochmal dieses Nachhaltigkeit von Schreibprozessen. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich schreibe hier einen Text und der landet dann in der Schublade, glaube ich, ist da ganz doll diese Sinnstiftung, Frage und langfristige Orientierung und Vision. Warum tue ich das? Ja, für eine Note beispielsweise an der Uni oder für, damit mein Chef sieht, dass ich gearbeitet habe, oder für die Dokumente, also ne, manchmal ist ja das auch Schreiben im Beruf, kann ja auch gerade in sozialen Berufen dann Dokumentation sein von dem, was ich da tue für etwaige GeldgeberInnen, Geldgebende, ne? Und wenn ich aber nicht das Gefühl habe, dass das sinnstiftend ist, dass es beispielsweise im sozialen Beruf nur um die Dokumentation geht und ich doch aber eigentlich mit Menschen arbeiten will, kann das einen dagegen hervorrufen. Und dann kann das dazu führen, dass es nicht mehr nachhaltig ist, was ich da tue.
Mhm. Ja, genau.
Also es braucht dann so wieder, es braucht jemand, der dann einen Dreh reinzaubert, glaube ich. Dann.
Mhm. Also würdest du sagen, es braucht jemanden von außen, der hilft, diesen Dreh reinzuzaubern, wenn du es so formulierst?
Mitunter ja. Mhm. Also du kannst es auch selber, aber ich glaube, wenn ich sage, du musst es halt selber machen, dann ist es mir zu doll dieses, ja, du bist halt selber für deines eigenen Glückes Schmied. So, das ist mir zu einfach.
Ja. Mhm.
Und ich finde, also gerade in bestimmten beruflichen Schreibprozessen brauche es, und im Prinzip ist ja vielleicht auch universitäres Schreiben ein Stück berufliches Schreiben, brauche es manchmal Leute von außen, die, und wenn es, keine Ahnung, in einem Team kann es ja auch eine Leitung sein, die sagt, ey, ich habe das Gefühl, wir arbeiten gerade sehr aktiv, also wir dokumentieren des Dokumentierens wegen, lass noch mal kurz darüber reden, dass es auch gut ist für die Menschen. So. Weil wir Prozesse nachvollziehbar machen, beispielsweise.
Ja. Mhm.
So. Wie siehst du das?
Ja, also auch hier wieder komplette Zustimmung. Und ist erstmal für mich auch sehr, sehr einleuchtend, weil so, das ist ja eigentlich genau das, worüber wir immer wieder sprechen. Es ist ein komplexer Prozess. Man braucht, also jetzt bezogen auf diese Frage mit, hilft es, wenn da jemand von außen noch drauf schaut? Hilft es, wenn man das im Team oder in irgendeiner Art von Kooperation angeht? Und dann würde ich auch ganz klar sagen, ja. Also je weniger man alleingelassen ist, je mehr man sich austauscht, umso mehr hilft es auch genau diese IDGs klar zu kriegen und sich dann irgendwie bewusst zu machen. Also wenn wir jetzt auf dieser Ebene des Seins sind, so innerer Kompass klingt ja erstmal nach was wahnsinnig Introspektivem, was man mit sich selbst ausmachen muss. Muss man mit Sicherheit auch, aber es kann ja trotzdem Leute geben, die einem helfen, einen Kompass überhaupt erstmal lesen zu können. Also so verstehen zu lernen, was man überhaupt für eine Einstellung dazu hat.
Ja, oder es ist einfach mal die Frage, wenn wir sagen zum Beispiel, du könntest es auch in einem Gespräch nutzen, diese IDGs, beispielsweise, wie gesagt, am Boden mit zu kreisen, kannst dir auch die Frage stellen, okay, wie ist denn dein Gefühl, ne, hier steht innerer Kompass, ein tief empfundenes Gefühl der Verantwortung und des Engagements für Werte und Ziele, die dem Wohl des Ganzen dienen. Wie stehst du denn mit deinen Werten und Zielen zu diesem Projekt? Wie ist denn dein, ja, wie ist deine Einstellung, wie ist deine Haltung eigentlich zu dem Projekt?
Mhm, genau.
So, ich meine, wenn du zum Beispiel so ein, boah, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich mache das, um eine Note zu bekommen, oder ich mache das, weil mir das hier gesagt wurde, aber ich glaube, es wurde mir eh nur gesagt, dass ich das machen soll, weil sie mich beschäftigen wollen, und ich mache jetzt mal so ein Negativszenario.
Ja.
Das hatte ich letztens in so einem Workshop, sagt eine zu mir, ja, ich soll doch das eh nur machen, weil meine vorgesetzte Person mich irgendwie mobben will, so.
Mhm.
Und dann, ja. Gut, dann wirst du wahrscheinlich nicht ins Handeln kommen, also.
Ja.
Musst du das wandeln? Vielleicht kannst du das auch annehmen, okay, angenommen, das ist so. Was bedeutet das für dein Handeln? Willst du trotzdem ins Handeln kommen? Musst du ein anderes Handeln haben dann dazu? Brauchst du ein, wie kann dein persönlicher Sinn sein? Ist es manchmal nur, keine Ahnung, weil ich will das Geld halt trotzdem haben, so. Ich bin da zwar gerade nicht glücklich, aber oder so weiter. So. Oder so weiter ist auch schön. Und so weiter.
Ja.
genau. Also, und das kann ja auch einfach mal von Fragen von außen sein. Wie geht's dir eigentlich gerade mit dem, was du da tust? Und
ja, ich glaub,
wie wir
halt
wissen aus der Schreibberatung, ist das ja unser, das Kernthema, dass da einfach mal jemand ist, der fragt, hey, Wir sind gerade.
Ganz genau. Hier sind wir jetzt doch wieder bei der Didaktik als beim Prozess. Aber es gehört ja beides zusammen. Nee, kein Ding, weil es ist ja miteinander verbunden. Das ist halt die Sache. Es ist im Schreibprozess einfach wahnsinnig schwierig, sich kontinuierlich zu fragen, wie geht's denn mir selbst damit? Das macht man ja nicht ständig. Also man ist ja nicht permanent mit Introspektion und Selbstreflexion beschäftigt.
Ja, aber könnte ich das eventuell auch als eine Arbeitsjournal-Methode nutzen? Weißt du, wenn ich merke, ich gerade in Stocken, ich merke, ich habe irgendwie dieses, ich habe gar keinen Bock, mein Projekt aufzurufen. Ich habe morgen schon so, oh nee, ich will das nicht, so. Dann mal mein Arbeitsjournal aufzuschlagen und zu gucken, okay, sein, okay, wie geht's mir denn gerade mit meinem Projekt? Wo stehe ich mit dem Kompass? Wo habe ich überhaupt eine Richtungsangabe? Dreht meine Nadel total durch? So. Oder dann denken. Kann ich überhaupt über das Projekt nachdenken? Wo ist mein kritisches Denken dazu? Wo? Ne?
Ja.
Also glaubst du das? Könnte das auch als Arbeitsjournal-Methode funktionieren? Für so ein Selbstcoaching-Tool quasi?
Ja, ganz klar. Weil ich meine, so, man müsste es wahrscheinlich, also vielleicht müsste man es ein bisschen aufbereiten. Zum Beispiel jetzt, also wenn man jetzt einfach nur mal auf die Vorlage guckt, die wir hier gerade haben. Da steht ja aber schon so ein bisschen was dabei, was damit gemeint ist. Und dann kommt es wahrscheinlich so ein bisschen auf die Reflexionsfähigkeit der Leute an. Aber ich meine letztlich, so, ich glaube, was das nicht heißen dürfte, ist, dass man jetzt quasi von den 5 verschiedenen Goals alle Ebenen immer wieder durchgeht. Das ist ja auch überhaupt nicht zielführend und viel zu viel. Und auch nicht jede dieser Ebenen spielt in jedem Kontext eine Rolle, wäre so meine Vermutung. Aber quasi sich daran zu orientieren, zum Beispiel, nehmen wir mal bei Sein, Offenheit und Lernbereitschaft, eine Grundhaltung der Neugier und der Bereitschaft, verletzlich zu sein, sich auf Veränderungen einzulassen und zu wachsen. Das kann man ja relativ schnell als eine Frage formulieren an sich selbst, dass man einfach sagt, bin ich das? Habe ich gerade genau diese Voraussetzungen, Qualitäten, wie auch immer? Und wenn nein, was fehlt mir denn vielleicht gerade, um in diese offene Grundhaltung zu kommen?
Oder was macht mich neugierig daran?
Ja, genau.
Was finde ich eigentlich spannend? So.
Ja,
könnte ich mir auch vorstellen als eine Frage, über die ich schreiben dürfte.
Ja.
Ja, wir können ja noch mal auf das dritte IDG gucken, oder? Wir waren ja jetzt schon bei Sein und dann beim Denken.
Ja.
Das dritte ist Beziehung, Fürsorge für andere und die Welt.
Ja, es klingt erstmal sehr groß.
Ja, ne?
Ja.
Wertschätzung, Fürsorge und das Gefühl der Verbundenheit mit anderen, zum Beispiel mit Nachbarn, künftigen Generationen oder der Biosphäre, helfen uns, gerechtere und nachhaltigere Systeme und Gesellschaften für alle zu schaffen. Ob wir das auf das Schreiben kriegen?
Ich find, ja, doch, natürlich schon, glaube ich. Aber erstmal, bevor wir darüber reden, ich finde, hier zeigt sich ein bisschen sehr, sehr gut dieser Punkt, den du vorhin schon angesprochen hattest, mit dem so ein bisschen die Gratwanderung zwischen persönlichem Einfluss, den man auf diese Goals hat, und eher so strukturell fundamentellen Bedingungen, die herrschen müssen. Weil hier finde ich schon relativ stark irgendwie so, okay, so, dass das alles quasi in der eigenen Verantwortung liegt. Aber ich glaube, was damit ja gemeint ist, ist immer in kleinsten Teilen. Also kann man ein kleines Teil sein, um eines dieser Goals zu erfüllen? Und wenn die Antwort ist, nee, das hat da jetzt erstmal gar nichts mit zu tun, diese Handlung und dann halt vielleicht auch das Schreiben, das ich gerade mache, zahlt jetzt nicht auf alle diese Aspekte ein, ist es, glaube ich, sehr wichtig, erstmal festzustellen, dass das auch okay ist. Und dann kann man aber gucken, also zum Beispiel allein mit einem grundlegenden Gefühl der Wertschätzung, Dankbarkeit und Freude auf andere und die Welt zugehen. Ich finde das total wichtig für Schreibprojekte. Also nämlich unter dem Fokus von auf andere und die Welt zugehen. Weil das macht man ja mit einem Text, weil ein Text ja immer eine Kommunikationssituation ist.
Ja. Was ich auch gerade gedacht habe, ist, dass es vielleicht nochmal, gerade mal eine Formulierung überlegen, dass ich hatte gerade den Gedanken, dass es damit zusammenhängen könnte, ne? Also sehr, sehr konjunktiv gedacht jetzt, dass es ja mitunter nicht einfach ist, in bestimmten psychischen Situationen bestimmte Schreibaufgaben zu erledigen. Mir erzählte letztens eine Person, die in großer Trauer war, dass sie keine Texte lesen konnte in diesem sehr nahen Trauerprozess. Am Anfang konnte sie nicht mal, und ne, eigentlich war das ihr Job so, aber die konnte nicht mal mehr einen Brief lesen, weil sie wusste bei keinem Satz mehr, wo denn der Punkt war, was am Anfang stand. Dass halt bestimmte psychische Gegebenheiten kognitive Prozesse beeinflussen. Und das heißt für mich, dass ich dann, wenn ich merke irgendwie, es ist so, dann können wir ganz viel Pflaster draufkleben und irgendwie versuchen, den Prozess irgendwie anzuschieben, und es wird richtig, richtig hart sein. Also das Schreiben geht einfach, es braucht manchmal, dass wir manche Sachen einfach geklärt haben. Manche Sachen gehen auch so und es geht dann irgendwie und ist einfach härter quasi. Mhm. Und ich glaube, das ist aber manchmal erst eine Lösung der oder eine Versorgung der inneren Wunden braucht.
Ja, auch hier wieder, ja, also irgendwie relativ eindeutig. Und auch hier ist es wieder so dieses, man kann das mit sich selbst ausmachen, man kann auch mit anderen darüber sprechen und andere Hilfe, vielleicht auch professionelle Hilfe nutzen, um eben genau dieses Gefühl zu bekommen, so um diese Verbundenheit auch wieder zu finden. Also auch hier, ja, es hilft total, also ich glaube, für dieses Beziehungsding hilft es komplett, damit auf den eigenen Schreibprozess zu bekommen. Und ich finde, dieser Wertschätzungspunkt ist halt etwas, was noch nach außen geht, irgendwie ganz stark. Also da würde ich sagen, so, das macht das eigene Schreiben besser. Zum einen, wenn man halt ein bisschen mit sich selbst im Reinen ist, ein Gefühl dafür hat, was es macht. Das macht aber teilweise auch das eigene Textprodukt besser, wenn es ein wertschätzender, nach außen gehender Text ist, der eben auch genau auf Einfühlungsvermögen und Mitgefühl setzt. Aber so im Sinne von, also hier sind wir so bei Argumentation und so. Also wenn ich das...
Ja, aber auch auf Sprachebene, weißt du, wenn ja, das zum Beispiel sehr ausgrenzen, also diese Wissenschaftssprache, ne? Dieses, diese komplexe, wenn du so diese Sätze über 5 Zeilen, ich finde es nicht wertschätzend eigentlich Lesenden gegenüber.
Genau. Also das ist ja wieder so genau das Problem, dass man irgendwie halt, wenn man schon eine kommunikative Botschaft sendet, und das ist ein Text, wenn man ihn an Leser gibt, dann muss das halt auch eine Botschaft sein, die so aufbereitet sein muss, dass möglichst viele andere Leute ihn lesen wollen, zumindest die Menschen, die man adressiert. Wenn man nur einen ganz, ganz kleinen Kreis adressieren möchte, dann ist das okay, aber selbst für diesen Kreis muss man ja Kommunikationsregeln einhalten, und selbst im wissenschaftlichen Bereich haben ja, glaube ich, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler keine Lust, Texte zu lesen, die für sie in der Peer Group nicht wertschätzend geschrieben sind.
Ja, genau. So.
Und je mehr man das öffnet, umso besser eigentlich.
Manchmal auch, wenn da zu viel erklärt, also wenn du einen wissenschaftlichen Text schreibst für eine bestimmte Personengruppe, die ein bestimmtes Wissen haben, ist es auch manchmal so, bitte erklär mir das nicht alles nochmal.
Mhm, ja.
Also wenn du einen schreibdidaktischen Text schreibst, kannst du Hayes und Flower benennen, ohne das ganze Modell nochmal zu erklären.
Mhm.
Ne?
Ja,
weil
ja,
das
ja,
ist
genau.
das ist dann zu doll irgendwie. Und auch das ist Wertschätzung der Menschen gegenüber, die das potenziell lernen sollen. Oder das, weißt du, wo wir vor 2 Folgen, glaube ich, waren, das drüber geredet haben, sagen, warum sollte ich einen Text lesen, der komplett von KI geschrieben wurde? Warum sollte ich Zeit aufwenden für etwas, wofür die produzierende Person keine Zeit aufgewendet hat? Also gefühlt keine Zeit. Gut, sie hat gepromptet und so weiter und ist vielleicht überarbeitet. Aber mir hat letztens eine Dozentin gesagt, das ist so richtig, das hat sie überrascht, dass es so Emotionen ausgelöst hat, relativ dolle, als sie einen Text eines Studierenden gelesen hat, der ganz klar komplett KI generiert war. Und sie war so, das ist eine Beleidigung.
Ja, weil so.
Da
gibt es
halt drauf, wenn ich das lese und nachprüfe und feststelle, dass es keine der verdammten Quellen gibt, die da angegeben sind.
Genau, so. Also es ist halt so, es ist eine Zeitverschwendung auf jeden Fall. Und das ist ein respektloses Verhalten in dem Moment.
Ja.
Mhm.
Und da ist irgendwie Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Einfühlungsvermögen, glaube ich, macht auch ganz viel mit das, was wir gerade hatten. Also tatsächlich die Wortwahl, ne? Wo gehört es, bestimmte Fachvokabeln zu benutzen, weil wir uns eben so unterhalten und wo gehört es, bestimmte Fachvokabeln eben wegzulassen, damit die Menschen verstehen, was ich schreibe.
Ja. Mhm. Ich finde dieser Punkt Verbundenheit zum Beispiel ist sehr, sehr gut. Also der ist, finde ich, der ist total wichtig für diese aktuell laufende generative KI-Debatte. Müssen wir jetzt hier gar nicht so, aber gerade weil du es eben meintest mit dem Beispiel mit der Dozentin. Ich glaube, wir müssen es hier gar nicht groß ausführen, aber das ist so ein bisschen die Frage dahinter, ne? Kann man noch verbunden sein zu einem rein KI-generierten Text oder fehlt dann nicht diese Ebene und dann nehme ich diesen Text vielleicht auch gar nicht mehr so ernst, weil ich halt eben weiß, so okay, das hat ein Roboter geschrieben und vielleicht muss ich dann auch gar nicht mehr lesen, weil vielleicht gibt es dann ja auch ein KI-System, das diesen Text für mich liest und zusammenfasst und dann ist irgendwann unter diesem, dann ist es zwar alles vielleicht sehr effizient, aber es hat nicht mehr viel zu tun mit Wertschätzung, Verbundenheit, Einfühlungsvermögen. Also diese Ebene der Beziehung geht damit sehr, sehr stark verloren.
Ja, bei dem Punkt Bescheidenheit musste ich gerade sehr an einfache Sprache denken, ne? Und verständliche Sprache, verständliches Schreiben. Mhm. Dieses in der Lage sein, in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Situation zu handeln, ohne sich um die eigene Wichtigkeit zu kümmern. Dieses, manchmal ist es ja auch so,
ja.
Sag mir das so, dass ich das verstehe, ohne mir zu sagen, dass du das ja eh schon alles total durchdrungen hast, weißt du?
Mhm. Ja, ja.
Kannst du mich sehen, wenn du schreibst, als Lesende?
Ja, genau.
Ja. Ja, spannender Punkt. Punkt eigentlich. Hätte ich gar nicht. Also dieses mit der Beziehung habe ich jetzt gerade ein bisschen unterschätzt am Anfang, als ich das da war. Mhm. Dachte, okay, ja, nee, aber klar, Leseführung. Also dieses, weißt du, dass wir haben doch auch mal eine Folge darüber gemacht, über Lesestrategien. Und hatten dann diese Lesestrategien funktionieren ganz super, wenn der Text so geschrieben ist, dass du den halt lesen kannst, ne? Also wenn du dieses, es gibt doch diese Lesestrategie, dass du von Absätzen den ersten Satz und den letzten Absatz des Absatzes liegst, um den Text zu überfliegen. Aber dafür muss der Text mit einer bestimmten Leseführung geschrieben sein. Also mit einer bestimmten, ich finde, Höflichkeit Lesenden gegenüber konzipiert.
Ja. Genau, genau. Also deshalb, ich würde sagen, diese Ebene ist total wichtig und sie bedingt auch sehr stark die anderen Ebenen, also dass die Beziehungen beeinflussen das Denken, die Beziehungen beeinflussen das Sein und die Beziehungen beeinflussen vor allem auch ganz, ganz stark die vierte Ebene, nämlich Zusammenarbeit, also die sozialen Kompetenzen, weil für diese sind ja eben halt genau die Beziehungen total wichtig.
Mhm.
Also komm. So, ja. Weiß nicht, ob es gerade passt, dass wir jetzt da hinkommen wollen.
Wohin? Doch.
Zur Zusammenarbeit. Zusammenarbeit.
Ja, ja, finde ich auch. Ja, ja. Mhm. Um bei gemeinsamen Anliegen voranzukommen, müssen wir unsere Fähigkeit entwickeln, Akteure mit unterschiedlichen Werten, Fähigkeiten und Kompetenzen einzubeziehen, ihnen Raum zu geben und mit ihnen zu kommunizieren.
Ja.
Kommunikative Fähigkeit. Ich finde total schön, dieses Fähigkeit zur Mobilisierung. Fähigkeit, andere zu inspirieren und zu mobilisieren, sich für gemeinsame Ziele einzusetzen.
Mhm.
Netzwerkarbeit, ne?
Ja, ganz genau.
Wobei ich Fähigkeit zur Mobilisierung fast ein bisschen grenzwertig finde als Formulierung.
Kann halt auch schnell.
Weißt du, Augenhöhe.
Ja, ja, vor allem irgendwie Mobilisierung kann halt auch schnell so ins, man reißt halt Leute mit für, naja, irgendwas anderes, so platt gesagt, aber weiß ich nicht, also ich glaube, hier ist es ja mal, es ist so positiv gemeint wie nur irgendwie möglich, würde ich jetzt hier unterstellen.
Ja, denk ich auch und gleichzeitig ist so, wenn ich einfach nur andere mobilisiere, also da schwingt für mich sowas mit von, ich weiß es besser, ich weiß, wo wir hingehen sollten, du nicht.
Aha, ja.
Deswegen meinte ich, einerseits ja, auf jeden Fall. Andererseits, wie gesagt, Augenhöhe. Und ich kann einfach mal, ne, das, der Punkt von Ebene, wie du gerade so schön gesagt hast, das passt so gut zusammen. Beziehung, Wertschätzung. Das heißt, ich gehe immer davon aus, dass die anderen das genauso wissen, wo die hingehen wollen.
Ja.
Und manchmal braucht es aber in Netzwerkarbeit ist es ja total schön, finde ich zum Beispiel ein guter Punkt, dieses, dass man sich immer mal wieder auch selber gegenseitig mobilisiert und so.
Mhm, ja.
Ne, gerade wenn wir in so Punkt, ich finde bei unserem Podcast merken wir das auch, also ich merke es zumindest für mich ab und an, dass das total gut ist, dass wir das zusammen machen, weil dann dass manchmal so, ah komm, jetzt wieder eine Folge, okay, wir treffen uns, wir verabreden uns so. Weil es ja ab und zu mal so Phasen gibt, wo du da halt so, oh.
Ja, wo auch irgendwie so einer von uns keine gute Idee gerade ad hoc hat, aber die andere Person vielleicht, oder man dann halt einfach allein, wenn man halt mal kurz drüber spricht, was könnte man als nächstes denn jetzt machen, sich daraus dann meistens schon recht schnell was ergibt. Und ich glaube, wenn man das alleine machen würde, hätten wir wahrscheinlich beide für uns alleine schon längst wieder aufgehört damit.
Ja.
Weil uns irgendwann die Ideen ausgegangen wären oder die Motivation ausgegangen wäre oder.
Genau.
Das wäre, glaube ich, passiert. Ja. Hm. Ja.
Und hier steht ja auch, ne, kommunikative Fähigkeiten, Fähigkeit, anderen wirklich zuzuhören, einen echten Dialog zu fördern, die eigene Meinung gekonnt zu vertreten, Konflikte konstruktiv zu lösen und die Kommunikation an unterschiedliche Gruppen anzupassen, ist natürlich okay, Sprache, das, was wir eben schon hatten, aber ist auch ganz toll, dieses Schreiben ist eben Kommunikation und das bedeutet auch wirklich zuhören. Also, und da ist ja dann, ist sozusagen schon dieser Ausgleichpunkt zu dem, was ich gerade als Kritik gesagt habe, also andere mobilisieren kann manchmal ein bisschen von oben herab sein, aber wenn ich wirklich zuhöre und andere wahrnehme und wertschätze, dann ist das sozusagen der, die Sicherstellung dazu, dass es doch gut ist, quasi.
Ja, mhm. Genau.
Und finde ich für Schreiben total wichtig. Also gerade weil, na, zum einen brauchen wir natürlich andere Texte, um zu schreiben und Ideen und so.
Mhm.
Und es ist Diskursfähigkeit, ne? Also, genau. Oder?
Ja, es ist, ja.
Ich finde das übrigens spannend, wenn wir das wenn wir diesen Punkt, ne, auf das Schreiben für soziale Medien beziehen und gerade die Kommunikation in manchen, also manche Formulierung in Kommentaren unter Beiträgen. Tja, spannend. Da glaube ich, dürften manche Menschen noch mal auf ihre kommunikative Fähigkeit gucken.
Ja, definitiv. Ansonsten, was hier so bei Zusammenarbeit noch dabei steht, so interkulturelle Kompetenz, integrative Denkweise ist wahnsinnig wichtig, weil eigentlich die meisten Texte eben auch durch das Netz, durch soziale Netze. Wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, unseren Texten, die wir schreiben, eine höhere Reichweite zu geben, ohne dass wir uns großartig darum bemühen müssen oder dass wir mit irgendwelchen Institutionen zusammenarbeiten. Und damit ist das ja auch eine Kompetenz, die wichtig ist fürs Schreiben, dass man eben sagt, okay, das geht. Der Text hat immer die Option oder das Potenzial, über die eigene Peer Group hinauszugehen und halt in andere Peer Groups hineinzugehen. Und dann sollte es vielleicht auch trotzdem noch ein verständlicher Text sein. Ein Text, der irgendwo connecten kann, spielt, finde ich, also auch eine sehr, sehr große Rolle.
Und Mitgestaltungsfähigkeit finde ich jetzt auch nochmal spannend in Bezug wieder auf soziale Medien. Und da heißt eben nicht nur mitlesen, sondern auch mitschreiben. Sich auch einbringen.
Mhm.
Oder?
Ja, definitiv. Ganz klar.
Ja. Zum letzten Punkt.
Ja.
Handeln, Wandel vorantreiben. Eigenschaften wie Mut und Optimismus helfen uns, echte Handlungsfähigkeit zu erlangen, alte Muster zu durchbrechen, originelle Ideen zu entwickeln und in unsicheren Zeiten mit Ausdauer zu handeln. Finde ich jetzt total spannend auch nochmal, weil ich gedacht habe, unsichere Zeiten haben wir, glaube ich, in diesen ganzen Schreibthemen gerade, weil durch dieses KI-Thema nach wie vor, weil es immer noch nicht ganz klar ist, irgendwie gibt's noch Berufsfelder, die total im Wandel sind. Und ich habe seit kurzem so immer, denke ich mal, so könnte es sich vielleicht in der Industrialisierung angefühlt haben, dieses, du weißt irgendwie nicht, wie es weitergeht und permanenten Wandel und so unsicher, mit welche Arbeitsplätze braucht es eigentlich noch, welche nicht und wer wird als nächstes rausgeschmissen.
Ja, also unsichere Zeiten Das definitiv gerade. Ich glaube zum Beispiel so, wenn man an journalistische Schreiben denkt, dann
ja.
ist wahnsinnig einleuchtend, warum gerade eine sehr unsichere Zeit ist. Aber natürlich auch denken wir mal an so diese ganze US-amerikanische Bildungsdebatte gerade, in der ja die US-Regierung eine riesige schwarze Liste an Diversity, Equity, Inclusion Blacklists gebaut hat, also an Begriffen davon, die nicht mehr auftauchen dürfen. Und da stehen ja wirklich so abstruse, also da stehen ja Sachen drin, wo du dann halt genau weißt, okay, die muss ich aber irgendwie in mein Forschungsproposal, in meinen Grant reinschreiben, damit ich die bekomme, weil also damit ich die Forschung noch machen kann, die ich machen kann. Und das hat vielleicht gar nicht mal irgendwas mit diesen DEI-Aspekten zu tun, aber jetzt gibt's halt diese Blacklists, also eine wahnsinnig massive Unsicherheit, was ist heute noch erlaubt, was wird morgen noch erlaubt sein, wofür kann ich in Schwierigkeiten kommen, wofür nicht. Und da noch handlungsfähig zu bleiben, ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung fürs wissenschaftliche Schreiben, für jegliches Schreiben, berufliches Schreiben, privates Schreiben, so. Ja, man drückt halt Gedanken aus durch das eigene Schreiben. Und wenn man sich dann die Frage stellen muss, okay, sind diese Gedanken noch erwünscht? Darf ich die eigentlich äußern oder kriege ich dafür ganz reale Probleme? Dann wird das halt wirklich massiv eingeschränkt.
Ja, wir haben hier Mut, Kreativität, Optimismus und Beharrlichkeit als Unterkategorien. Und beide sind klar total wichtig fürs Handeln. Mut finde ich, denke ich jetzt, ne, dieses letzte Ding beim Schreiben, nicht gerade, sowohl meine Bachelorarbeit als auch meine Masterarbeit hatte ich jemanden an meiner Seite, eine Person, die mich bis zur Abgabe, bis ins Büro begleitet hat. Irgendwer sagte letztens, warum musstest du es nicht einfach hochladen, aber war so, wieso musstest du es binden lassen? Muss man das nicht mehr binden lassen, Dennis?
Ja, sehr unterschiedlich, ist nicht mehr so streng. Ich musste meine auch noch binden lassen, auf
binden
jeden Fall.
Und ich musste eine CD-ROM dazu abgeben.
Musste ich zum Beispiel nicht. Ich konnte es digital einsenden und binden lassen. Nö, das hat sich, ich glaube, das ist nicht mehr ganz so streng. Also so, viele machen das noch, aber zum Beispiel so Ringbindung ist inzwischen auch total gängig, so diese ganz simple. Das war zum Beispiel, glaube ich, bei mir auch nicht.
Buchbindung.
Genau, ich habe es auch buchbinden lassen und da war auch immer noch, genau, da haben auch wirklich noch so Buchbindereien und so, haben Werbung gemacht in der Nähe der Uni, dass die das günstig anbieten und so. Nee, aber da ist inzwischen also viele, geben das quasi mit so einem ausgedruckten Ding aus dem Copyshop mit einer Ringbindung ab.
Und naja, aber genau für diesen letzten Schritt, das Veröffentlichen, das Abgeben, so braucht es mitunter Mut, würde ich sagen.
Ja, genau. Und auch hier wieder Kommunikation, so dieser Mut, wie in deinem Fall zum Beispiel, muss manchmal vielleicht auch von außen kommen.
Ja. Beharrlichkeit. Es braucht in ganz vielen Schreibprozessen das Dranbleiben. Und das Optimismus, ne, dieses, dass ich dran glaube.
Ja, wenn man den Optimismus nicht hat, wird's halt schwer. Und dann können Schreibblockaden die Folge sein, recht schnell.
Mhm.
Das ist definitiv ein Punkt. Und ja, Beharrlichkeit ist halt ein Skill, den man braucht beim Schreiben. Ich glaube, das leuchtet halt einfach ein. Schreiben dauert lang. So.
Ja.
Egal ob kurzer oder langer Text. Das ist nichts, was man mal schnell nebenher macht.
Vor allem, weil kurze Texte sind ja Texte, die muss ich ganz oft immer wieder, also, weißt du, das
kurze
sind
Texte
dann
für ein Leserpublikum, genau, ja.
Also, ja, das sind ja aber dann, das bedeutet ja ganz oft, dass ich andauernd wieder einen neuen kurzen Text schreiben muss.
Ja.
Weißt du? Und dann ist es dauert es genauso auch lang.
Genau, genau. Also ja, deshalb so insgesamt einfach. Schreiben dauert lang. Ja, genau.
Ja. Schreiben dauert lang. Es braucht auch, genau, Kreativität. Und nochmal die Frage, wo stehe ich eigentlich gerade mit meinem Projekt? Also in welchem IDG bin ich und was bedeutet das für mich als nächsten Handlungsschritt? Bin ich eigentlich, vielleicht ist auch da Mut mal mit anderen drüber sprechen, wie es mir mit meinem Schreibprojekt geht. Weißt du?
Ja, ja, eindeutig.
Die Verbindung suchen mit anderen und mich zu trauen, zu sagen, das fällt mir schwer.
Genau. Das muss man ja auch, ja, das muss man ja hinkriegen. Und das ist nicht selbstverständlich. Das sehen Menschen, die im Schreibberatungskontext arbeiten, ja auch darin, dass es eben nicht so ist, dass Leute ganz selbstverständlich in die Schreibberatung kommen, sondern dass halt für manche Leute auch wie so ein Eingestehen von Scheitern ist oder sie denken, okay, ich krieg jetzt irgendwelche Nachteile, wenn ich das mache.
Mhm.
Und ja, klar, natürlich braucht das auch erstmal Mut.
Ja, und es braucht auch Mut für Optimismus manchmal, weißt du, dieses okay, ich glaube jetzt daran, dass es zu diesem Text, also dass ich den fertigstellen werde. Und dass ich glaube daran, dass ich nicht, also was ist, wenn es jemand liest? Und was ist, wenn es keiner liest?
Mhm. Genau.
Das ist, finde ich, die absurdeste Situation beim Schreiben, die, glaube ich, aber jede schreibende Person kennt. Der Zwiespalt zwischen was ist, wenn es jemand liest und was ist, wenn es keiner liest.
Mhm. Ja, definitiv. Und beides kann gleichermaßen schrecklich sein. Ja.
Richtig.
Okay, also ich glaube, damit hat auf jeden Fall, ich glaube, damit hat unsere Session auf jeden Fall ergeben, dass es wirklich Sinn macht, über diese Inner Development Goals nachzudenken. Und dass viele davon beim Schreiben eine Rolle spielen, selbst wenn man sie nicht vor Augen hat. Das haben wir da genau dieses Ding von, es sind Prozesse, die ablaufen, ob wir wollen oder nicht. Und dass es aber auch durchaus Sinn machen kann, wir haben jetzt doch so über beides eigentlich gesprochen, über den Prozess und über die Didaktik. Das ist zum Beispiel für die Didaktik, also wenn wir Menschen dabei helfen zu schreiben und sie dazu beraten und unterstützen und coachen wollen, dass es Sinn machen kann, diese Inner Development Goals mitzudenken und vor Augen zu haben und vielleicht tatsächlich mal mit Menschen darüber zu sprechen. Und zwar nicht in dem Sinne von, du musst die jetzt alle klar kriegen, sondern halt so, man könnte mal auf explizite davon draufschauen, vielleicht.
Ja, aber ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, das tatsächlich als Coaching-Tool zu nutzen, also sowohl als Coaching in einem Schreibcoaching, als auch, oder in der Schreibberatung eher, finde ich, als auch als Selbstcoaching-Tool. Sich tatsächlich das mal entweder auf den Boden hinzulegen, wenn ich eher so ein räumlicher Mensch bin, oder mir da einzelne Punkte rauszunehmen und das in einem Arbeitsjournal durchzugehen. Und wenn ich das in einem Schreibberatungsprozess machen würde zu einem bestimmten Schreibprojekt, würde ich tatsächlich, kann ich mir total gut vorstellen, das wirklich mal hinzulegen, das räumlich klar zu kriegen, okay, auf welcher Ebene befindest du dich gerade, dass du immer mal Schritt für Schritt Fragen dazu stellst und das einmal durchzulaufen, wie geht's dir mit deinem Projekt?
Genau, ja.
Und ich glaube, das funktioniert sehr gut als Coaching-Tool und kann mir auch vorstellen, dass es auch als Selbstcoaching-Tool funktioniert.
Ja.
Ja. Okay, wir sind gespannt, was ihr dazu denkt. Schreibt uns gerne.
Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, aber jetzt sind wir tatsächlich erstmal auf eure Meinung, vielleicht auch eure Erfahrungen damit zu tun. Benutzt ihr das schon in irgendwelchen Kontexten? Könntet ihr euch vorstellen, das zu benutzen? Genau.
Okay, vielen Dank und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann. Ciao.